Echte Männer reden, der Podcast mit Michelle
und mit Rüdiger
und mit Jan.
Hallo liebe Menschen, dem aufmerksamen Zuhörer und aufmerksamen Zuhörerin mag aufgefallen sein, dass die Begrüßung durch eine Nicht-Jan- und Nicht-Rüdiger-Person erfolgt ist. Und ich freue mich sehr, dass wir heute einen Gast in unserem Podcast haben, nämlich meine liebe Kollegin im Referat der Jung- und Männerarbeit beim SKM, Michelle Horstkorte. Hallo Michelle.
Herzlich willkommen.
Hallo zusammen.
Und ich habe gehört, du bist ein bisschen aufgeregt. Jetzt haben wir hier die rote Lampe angemacht und es geht los. Wie ist es jetzt mit der Aufregung?
Ich muss sagen, es geht sogar. Ich finde es sehr entspannt, zu Hause zu sein in einer Jogginghose und ja, ich glaube, es beruhigt mich.
Dann haben wir uns ja schon mal alle für den gleichen Dresscode entschieden. Ich kann jetzt, Jan, nicht sehen, was du unten rumträgst. Ich hoffe zumindest eine Jogginghose.
Da muss ich dich leider enttäuschen. Ich trage keine Jogginghose.
Ja. Dann lassen wir das einfach so stehen.
Ich trage aber eine Hose.
Ach so, okay, na gut. Michelle, du bist seit dem 1. Mai 2022, also inzwischen schon fast ein Jahr bei uns beim Bundesverband. Du bist Diplom-Soziologin, hast an der TU in Dresden studiert, Diplom-Soziologie mit den Nebenfächern Erziehungswissenschaft und Psychologie. Habe ich das richtig abgelesen?
Ja, das hast du richtig abgelesen.
Sehr gut. Hast aber ansonsten mit Dresden nicht mehr ganz so viel zu tun, sondern lebst in deinem Geburts- und Heimatort Witten.
Genau. Ich bin nach dem Studium wieder zurück in den Pott gegangen.
Genau. Sag doch mal unseren Hörern drei Sätze zu Witten. Das ist jetzt ja vielleicht eine Stadt, die nicht jeder so gut kennt wie Weltmetropole Krefeld oder Landeshauptstadt Düsseldorf.
Ja, Witten ist im Zentrum vom Ruhrgebiet, würde ich sagen. Neben Bochum, Dortmund, eine kleine Stadt, die immer zwischen Großstadt und Kleinstadt schwankt von der Einwohnerzahl. Sehr viel Industrie und sehr viel Natur. Ich wohne direkt am Chemnader Stausee und muss sagen, ich finde es hier sehr, sehr schön.
Sehr gut. Ja, genau. Also jeder, der das Ruhrgebiet noch kennt, eine Reise wert, das Schönste von Stadt und Land. Wir haben dich aber natürlich nicht wegen deiner Wittener Ortskenntnis heute eingeladen, sondern, wie gerade schon angekündigt, um endlich mal ein bisschen Niveau in diesen Podcast zu bringen.
Das sind aber sehr hohe Erwartungen, muss ich sagen.
Ja, so arbeiten wir hier. Und natürlich von zweierlei zu profitieren. Das eine ist deine geschlechtsbiografische andere Sicht auf die Welt, nämlich deine Stimme lässt es vermuten und dein Name auch. Du arbeitest nämlich als Frau im Referat für Jung- und Männerarbeit. Und das Zweite, was natürlich noch wichtiger ist, ist deine fachliche Expertise als Diplomsoziologin. Jetzt frage ich mal, ich weiß natürlich, warum wir dich eingestellt haben, aber was hat dich denn gereizt, dich auf die Stelle im Referat Jung- und Männerarbeit als auch junge Frau, also jünger als wir beide zumindest, zu bewerben? Was waren so deine Erwartungen?
Ja, also erstmal das Interesse auch aus meinem Studium heraus. Also ich habe den Schwerpunkt Geschlechtersoziologie gewählt und schon im Studium mich immer sehr viel mit Männlichkeit und Vaterschaft beschäftigt. Und ja, fand es dann sehr interessant, dass es ein Referat beim Bundesverband gibt, die sich darauf spezialisiert haben und wollte einfach als Frau in dem Thema mitwirken und da einfach die Perspektive mit unterbringen.
Du hast eine, wie ich finde, sehr beeindruckende Frage gestellt am Anfang deiner Einstellung. Hast du im Vorstellungsgespräch oder kurz danach gefragt, ich habe, oder nicht gefragt, sondern eher die Aussage getätigt, ich habe Angst oder ein bisschen Sorge, dass ihr mich hier einstellt, weil ihr die Quotenfrau im SKM, in der SKM Jungen- und Männerarbeit sucht. Hast du darauf schon eine Antwort gefunden? Bist du die Quotenfrau bei uns?
Also so rein von der Quote her würde ich schon sagen, was das Referat angeht, weil ich die einzige Frau bin, die dort arbeitet. Aber aus dem Punkt heraus, dass es nur darum ging, dass eine Frau ist, würde ich es verneinen, weil es geht vor allem darum, dass wir einfach eine Vielfalt der Perspektiven haben. Und ja, ich würde sagen, ich bin eine gute Ergänzung aus meiner fachlichen Perspektive, aber auch aus meiner biografischen, und finde es einfach wichtig, dass wir den Punkt der Weiblichkeit mit in das Referat für Jung- und Männerarbeit reingenommen haben.
Bevor ich gleich den Frageball, falls Jan noch Fragen hat, zu ihm rüberschiebe. Ich weiß von dir, du kommst aus einer Großfamilie. Du hast eine Menge Geschwister.
Genau.
Genau, Brüder und Schwestern, wenn ich mich richtig erinnere, ne?
Genau, ich habe drei ältere Brüder und eine ältere Schwester.
Genau, du bist, kannst du da so aus dem Bauch heraus jetzt so zurückblickend aus deiner fachlichen Perspektive sagen, mit drei älteren Brüdern und einer Schwester, das hat schon eine Rolle gespielt. Gab es da eine Unterscheidung zu den Söhnen und Töchtern? Oder haben deine Eltern da unbewusst oder bewusst viel Gleichbehandlung, unabhängig dem Geschlecht, angewendet?
Also ich würde sagen, was so Spielzeug und Freizeitaktivitäten angeht, war es immer sehr gleich verteilt. Also da spielte Geschlecht kaum eine Rolle.
Ja.
Wir waren sehr viel draußen, haben alle getobt. Also ja, ob Mädchen oder Junge war da egal. Ich habe eher so gemerkt, was so Hausarbeit angeht oder Verpflichtungen im Haus.
Ah ja.
Da waren meine Schwester und ich schon erste Ansprechperson. Was, ja, ich glaube, keine böse Absicht war, aber irgendwie noch sehr tradierte Vorstellungen waren und was auch häufig zu Konflikten geführt hat. Also weil wir natürlich auch
Das
nicht
glaube ich.
verstanden haben, warum wir die Spülmaschine ausräumen müssen und nicht meine Brüder.
Hatten deine Brüder denn Beschützerinstinkte euch jüngeren Schwestern gegenüber?
Ja, also ich würde aber sagen, generell hatten alle, also auch meine große Schwester, Beschützerinstinkt. Also es war einfach, ich war das Nesthäkchen und wurde auch dementsprechend behandelt. Also alle haben immer auf mich aufgepasst und ja, da spielt Geschlecht, glaube ich, nicht so eine große Rolle.
Okay. Jan, möchtest du noch etwas von Michelle wissen, von unserem Gast heute, bevor wir uns in die Fachdiskurse der Soziologie, sozialen Arbeit, Sozialwissenschaften stürzen?
Ja, vielleicht ist das eine Frage, die ein Thema berührt, das wir gleich noch etwas tiefer besprechen. Aber also ich bin ja in Krefeld geboren und aufgewachsen, beziehungsweise in Duisburg geboren, in Krefeld dann aufgewachsen. Und das liegt ja am Rande des Ruhrgebiets, so auf der quasi am anderen Rand des Ruhrgebiets. Und meine Erfahrung war, oder so rückblickend, in dem Stadtteil, in dem ich aufgewachsen bin, noch sehr viel von dieser Mentalität rübergeschwappt ist. So in den 80er, 90er Jahren, wo ich dann irgendwann angefangen habe, alles bewusst wahrzunehmen, würde ich jetzt rückblickend sagen, dass ich auch mit einem Männerbild groß geworden bin, das durch dieses Ott-Malocher-Tum so geprägt ist. Also Arbeit hat einen sehr großen Wert, Zuverlässigkeit und Fleiß. Und anpacken können, hat vielleicht auch was mit der Nachkriegsgeneration zu tun, die da ja auch noch ziemlich unterwegs gewesen ist. Aber hat das auch so eine Rolle gespielt, was so auf Männlichkeitsbilder ausgewirkt hat?
Würde ich auf jeden Fall sagen. Also diese tradierte Muster, was du gerade beschrieben hast, also ich kenne das aus der eigenen Familie. Also mein Papa war ein typischer Arbeiter, der von morgens bis spätabends weg war und genau, wenn dann mal am Wochenende Zeit für die Kinder hatte. Wir das als Kinder aber nie als ein Defizit wahrgenommen haben, sondern eher so, er ist halt der, der das Geld nach Hause bringt und unsere Familie ernährt. Ohne das irgendwie zu bewerten oder so, sondern es war einfach ein Teil, damit die Familie funktioniert. Aber generell im Ruhrgebiet würde ich schon sagen, dass es auch, wenn ich das meinen Freundeskreis betrachte, schon verbreitet war, diese Arbeitermentalität. Ja.
Ja, das ist eine Sache, die finde ich sehr spannend. Und jetzt hast du ja in Dresden studiert. Das ist ja nicht nur am anderen Ende des Ruhrgebiets, sondern ich sag mal, am anderen Ende dieses Bundes, also nicht Bundeslandes, sondern der Bundesrepublik. So. Hast du da gemerkt, dass das da anders ist, oder war das ähnlich, weil das so mit der Vergangenheit dieser Region auch mit Arbeiter- und Bauernstaat irgendwie zusammenhängt?
Also bei den Familien, die ich da jetzt so kennengelernt habe oder so, man merkt schon, dass die nicht diese klare Aufteilung haben zwischen Mann geht arbeiten und Frau ist zu Hause, sondern im Osten war es ja häufig schon so, dass die Frauen auch früh wieder arbeiten gegangen sind und die Erziehung dann eher ja im ganzen Familienkreis aufgeteilt worden ist oder das Kind in so einen Hort kam. Also ich würde schon ja einen Unterschied feststellen zum Ruhrgebiet.
Also so Männlichkeitsbilder, wenn wir so von Reproduktion von Stereotypen sprechen, hat dann auch immer was zu tun mit so einem gesellschaftlichen Kontext, der regional unterschiedlich ist.
Denkst du noch? Ja, du denkst noch.
Ich denke jetzt gerade daran, dass Rüdiger, glaube ich, sich ein bisschen gewissenhafter vorbereitet hat als ich. Und
Ach, Jan,
hätte
du hast mir
jetzt,
doch, ja, hättest jetzt?
ich hätte jetzt die, oder habe gerade die Sorge, dass ich einen roten Faden, den du schon gesponnen hast,
Gottes Willen, Jan,
durchkreuze.
würdest du doch nie tun. Geht der rote Faden denn jetzt noch weiter oder ist er mit deiner Sorge jetzt beendet?
Also mein roter Faden wäre jetzt beendet an dieser Stelle.
Ja, du hast ihn nämlich gerade wunderbar zu einem kleinen Knäuel in die Mitte von uns dreien gelegt, als du das Wort Reproduktion von Geschlechterstereotypen benannt hast und das aus dem Beitrag von Michelle gerade deutlich wurde, dass es da durchaus regionale Unterschiede geben könnte. Und damit ja quasi auch den Ball aufgenommen oder den Ball rübergerollt zum Thema, das Michelle angeregt hat, über das wir gut sprechen könnten. Ich habe gelesen, auch in deinem Lebenslauf, du hast ein Seminar als Dozentin gehalten zum Thema Undoing Gender, mit dem Un in Klammern, Undoing Gender, Sozialisation und Geschlecht, wo ja genau die Begriffe erklären wir gleich noch alle, liebe Menschen, was wir damit meinen, aber wo es ja genau darum geht, wie entstehen eigentlich Geschlechtsrollenbilder, Geschlechtsrollenklischees und darüber hinaus auch Stereotypen. Auch den Begriffen nähern wir uns gleich auch noch. Und du hattest dann erzählt, aber erzähl doch mal selber, dass es da auch bei dir im Freundeskreis durchaus Diskurse drüber gibt, über das Thema und das Stereotypen. Und ich finde, das hast du, als du mir das Thema vorgestellt hast, sehr gut, ich sag mal so, auch das Spannungsfeld deutlich gemacht. Vielleicht magst du einmal erzählen, welche Gedanken da eine Rolle spielen.
Ja, sehr gerne. Also ist natürlich immer, wenn ich vorstelle, wo ich arbeite und was ich da so tue, kommt immer wieder die Frage, ja, wie schafft ihr es denn, wenn ihr die ganze Zeit über Männer redet und Männlichkeit und ein Angebot nur für Männer anbietet, nicht die typischen Geschlechterstereotype zu reproduzieren, sondern die abzubauen, weil ich natürlich auch immer betone, dass wir für mehr Geschlechtergerechtigkeit uns einsetzen und auch die Stereotype natürlich abbauen wollen durch unsere Arbeit. Und da kommt aber halt immer die Frage auf, wie schaffen wir das? Und
Kannst du
das.
denen gerne meine Nummer geben? Ich erkläre denen das dann.
Jan, die werden sich ja alle diesen Podcast anhören und dann kannst du denen das jetzt in der nächsten Dreiviertelstunde erklären. Ich finde das ein super spannendes Thema, aber vielleicht fangen wir einmal vorne an und erklären nochmal die Begriffe Gender oder Doing Gender und den Begriff der Stereotype und auch ein Stück weit vielleicht, was ja eine Ergänzung ist, auch zu dem Thema Rollenklischee. Wer mag anfangen? Wer weiß was? So, die 100-Euro-Frage. Wer kann denn mal erklären, was bedeutet Doing Gender? Go. So,
Also,
Jan.
ich glaube, es geht darum, ein Verhalten zu zeigen, dass wir gelernt haben, quasi ein Verhaltensmuster, das geschlechtsspezifische Aspekte hat, dass, wie gesagt, wir durch Sozialisation, Habitualisierung übernommen haben und uns nach diesen Mustern verhalten. Das ist dann Doing, also es ist ja ein Tätigkeitsbegriff und Gender ist ja das soziale Geschlecht, also sich quasi geschlechtskonform zu verhalten.
Michelle nickt. Würdest du das so durchgehen lassen oder Widersprüche oder Ergänzungen?
Nein, das ist eine super Erklärung.
Ja, 100 Euro.
100 Euro.
Genau, die zahle ich dann auf unsere Podcast, in unsere Podcast-Kasse ein. Genau, ergänzend vielleicht dazu noch, dass bei diesen Konzepten, also auch bei dem Gender-Konzept, das ist ja so dieser ewige Disput, welche Eigenschaften erlangen wir im Rahmen unserer Sozialisation, was ist auch genetisch-biologisch bedingt. Und natürlich beruht, ich sag mal so, der Gender-Diskurs und inwiefern Gender eine Dimension darstellt, aus meiner Sicht natürlich auch aus der Tatsache, dass es biologisch erstmal eine Zweigeschlechtlichkeit gibt, die ja in der Regel auch wahrnehmbar ist. Die Frage aber jetzt, inwiefern uns das denn begrenzt in unserem Lebensalltag und inwiefern wir dann natürlich eben auch genau das Vorgelebte übernehmen, weil wir glauben, es gehört eben zum Frausein oder Mannsein dazu. Das ist halt die spannende Frage, wo wir, glaube ich, widersprecht mir gerne, ja eher die Haltung vertreten, dass wir sehr frei sind in unseren Entscheidungen und die allermeisten Geschlechterrollen, Klischees auch ablegen können. Da kann man sogar Referentin für Jung- und Männerarbeit werden, obwohl man eine biologische Frau ist.
Ich würde dich in einem Punkt kurz widersprechen.
Ja, gerne.
Was das Thema Zweigeschlechtlichkeit angeht, also aus biologischer Perspektive, klar gibt es überwiegend Zweigeschlechtlichkeit, aber es gibt ja auch viele Geschlechter dazwischen, auch medizinisch gesehen. Genauso, dass man das nicht außer Acht lassen darf, aber natürlich fokussieren wir uns in der Regel in unserer Gesellschaft auf die Zweigeschlechtlichkeit, auch biologisch gesehen, rechtlich gesehen. Wissenschaftlich gesehen, wenn man Statistiken erhebt, ist häufig die Zweigeschlechtlichkeit natürlich präsent, aber es gibt noch vieles dazwischen, was auch biologisch schon untersucht worden ist.
Genau, absolut. Ich finde das gar keinen Widerspruch, sondern mein Hinweis ging eher in die Richtung, dass wir dieses Thema Gender überhaupt in diesen Facetten ansprechen, liegt ja genau dem biologischen Phänomen. Die allermeisten Menschen lassen sich erstmal biologisch eindeutig einem Geschlecht zuordnen, ist ja dem geschuldet. Und genau den Diskurs aufzumachen, wie viel liegt eigentlich jetzt an der biologischen Geschlechtlichkeit und wie viel erfinden wir halt dazu oder reproduzieren wir, das ist ja wirklich ein spannender Diskurs, der ja auch sehr laut und sehr leidenschaftlich geführt wird. Da haben Jan und ich ja auch schon öfters drüber geredet. Da gibt es halt die einen Positionen. Männer und Frauen sind halt so, Punkt, das war schon immer so, das wird immer schon sein. Und das andere Extrem...
Die Diskussion auch sehr schnell beendet.
Ja, aber die andere Diskussion, das andere Extrem ist ja auch so, ich kann mir aussuchen, was ich bin. Ich bin jetzt eine... keine Ahnung, ne? Also
ein Fuchs. Ja,
ich bin jetzt ein Fuchs, ich bin jetzt ein lesbischer... Weiß ich nicht. Also da wird es dann ja schnell auch so eng wieder in dem Diskurs, dass man gar nicht viel drüber reden kann. Aber dazwischen ist es ja wirklich spannend, weil es uns im Lebensalltag ja wirklich sehr stark begegnet. Und ein Teil sind eben halt Geschlechterrollen-Klischees. Das hatte ich gerade schon gesagt. Das heißt Eigenschaften oder auch Nicht-Eigenschaften, Kompetenzen, die wir Männern und Frauen zuschreiben. Und dann geht es ja noch ein bisschen weiter. Da kommen die Stereotypen ins Spiel. Vielleicht jetzt die 200-Euro-Frage, kann von euch dem noch ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen bringen, was noch die Steigerung eines Stereotyps und eines Klischees ist. Sonst habe ich das hier auch vorbereitet im Zweifel.
Also du kannst die Frage gerne selbst beantworten, weil ich muss sagen, Klischee würde ich sagen, ist eher ein Begriff, den man jetzt in der Wissenschaft nicht verwendet, aber irgendwie ein Stereotyp abbildet.
Genau. Jan?
Ja, sich ähnlich. Also Klischee hat ja was Umgangssprachliches.
Genau. Also wir sprechen halt gerade in der, ich glaube, ist sogar ein Begriff aus der Soziologie. Stereotypen, wo man halt wirklich so guckt, was sind Gruppen gemein, wo die Abgrenzungen nicht ganz klar definierbar sind. Ne? Aber das ist ja das, wo wir uns gerade bei Geschlechtern in der Zweigeschlechtlichkeit eben so bewegen, dass man sagt, ach guck mal, das ist ein Mann, dann kann der gut Bier trinken und grillen und guckt gerne Fußball. Ne? Oder Michelle ist eine Frau, die kann gut im Haushalt helfen und gut aussehen. Das sind das, was die Frauen dann gut kennen. Also das sind so diese klassischen Stereotypen, wo sich zu Recht die Frauen in erster Linie natürlich drüber aufregen, weil gerade viele weiblich konnotierte Stereotypen mit viel Abwertung einhergehen. Vielleicht direkt eine Frage an dich, Michelle. Bist du in deinem Leben mit so Stereotypen, die dich auf deine Fraulichkeit, Weiblichkeit reduziert haben, schon öfters reduziert worden?
Also mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber natürlich, dadurch, dass ich auch, würde ich behaupten, relativ zierlich bin, dann auch noch blond dazu. Also es sind natürlich viele äußerliche Merkmale, die dazu führen, dass man erstmal denkt, okay, die ist eher zurückhaltend und kann sich nicht so durchsetzen, vielleicht auch nicht so selbstbewusst. Also es sind erstmal so Punkte, wie Leute mich wahrnehmen, glaube ich, im ersten Moment. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass mich das negativ beeinflusst hat in meinem Leben, sondern eher ja, die Fremdwahrnehmung, die ich entgegengebracht bekomme.
Die konntest du dann, wie ich dich kenne, auch schnell entkräften.
In den meisten Fällen ja.
Ja. Michelle, du hattest das Thema ja mitgebracht. Hast du einen Einstieg im Kopf, wie wir loslegen wollen? Sonst, ja, du nickst.
Gerne. Genau, also ich hatte eigentlich den Punkt, weil wir da sehr oft in der Arbeit drüber sprechen, ist über die statistischen Daten. Beispiel, 95% der Gefängnisinsassen sind männlich. Und wie man dann darüber, ja, aber ja nicht 95% aller Männer sind Gefängnisinsassen. Also wie können wir jetzt erklären, dass es männliche eine Erklärung dafür sein kann, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man im Gefängnis landet, höher ist. Oder was für Faktoren gibt es noch? Also so ein bisschen, ja, zu schauen, wie viel Einfluss hat Geschlecht und wo sind die Grenzen? So.
Ja, ich finde, das ist ein sehr eindrückliches Beispiel, weil es ja gerade beim Gefängnis so eindrückliche Zahlen sind, ne? Und es an der Stelle ja tatsächlich auch die Frage aufkommt, woran liegt es, dass Männer Verhaltensweisen wählen, also mit einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit Verhaltensweisen wählen, die regelwidrig sind, in unserer Gesellschaft geahndet werden und dann auch im Gefängnis landen. Und hast du auch eine Antwort mitgebracht?
Ja, also natürlich ist es eine Erklärung, also statistische Daten sind ja immer ein guter Hinweis, um gesellschaftliche Phänomene zu entdecken. Und natürlich zeigt es erstmal auf, dass die Wahrscheinlichkeit bei einem Mann höher ist als bei einer Frau, dass sie straffällig wird. Aber natürlich gibt es auch viele Männer, die nicht diese Tendenzen haben. Also es liegt wahrscheinlich dann eher an den männlichen Verhaltensweisen und nicht an der Männlichkeit an sich. Also es liegt nicht per Geschlecht, biologisch gesehen, landet man eher im Gefängnis, sondern eher, dass diese sozialisierten männlichen Verhaltensweisen eher dazu führen.
Mir fallen dazu zwei Sachen ein. Also das erste ist, wie vorsichtig wir mit Zahlen umgehen müssen. Denn ich würde mal ungefähr tippen, 99,5%, 99,9% aller Männer in diesem Land befinden sich nicht im Gefängnis, sondern in Freiheit. Also diese Zahlen, die wir an der Stelle präsentieren, sind ja mit großer Vorsicht zu genießen. Und damit der zweite Punkt, der für mich auch gut in dieses Bild passt, Reproduktion von Rollenstereotypen von Geschlechtsstereotypen, inwiefern auch die Medien und das Reden über diese Stereotypen eben zentral sind, auch das in unserem Kopf. Also ich weiß nicht, wie viel Gefängnisinsassen ihr kennt oder Ex-Gefängnisinsassen. Wahrscheinlich, wer nicht gerade Sozialarbeiter ist, kennt wahrscheinlich sehr, sehr, sehr wenig bis gar keine. Aber trotzdem haben wir ja diese Bilder, die dann sehr wirkmächtig sind. Wir haben früher, keine Ahnung, Filme mit Marilyn Monroe geguckt oder mit anderen Filmen mit zierlichen blonden Frauen, die sich eher passiv zurückhaltend verhalten und sehen sie in ihrem Erscheinungsbild. Und dann denken wir, dann ist die Michelle Horst-Korte vielleicht auch so vom Wesen her. Und das ist ja, glaube ich, was ihr auch meintet mit der Reproduktion von diesen Stereotypen.
Vielleicht nur eine Anmerkung. Ich glaube, dass wir nicht mit Zahlen an sich aufpassen müssen, weil die sind ja da, das sind ja Phänomene, ne? Das kann man ja zählen, messen, wie auch immer, sondern mit den Kausalitäten, also mit Zusammenhängen. Also das liegt dann nicht, ne, wie Michel sagt, am Geschlecht, sonst müssten man ja alle Männer wegsperren oder die müssten erstmal eine Tauglichkeitsprüfung bestehen, damit sie am gesellschaftlichen Leben teilhaben, sondern der Zusammenhang liegt dann eher woanders. Und es geht immer um Wahrscheinlichkeiten und sind dann noch andere, ich sage mal so Prädiktoren nennt man das, glaube ich, ne, was das Elternhaus angeht, was vielleicht Traumata angeht und so weiter und so weiter. Und da spielt Männlichkeit dann auch eine Rolle, wie man dann mit diesen Dingen umgeht. Also,
bist du sicher, Jan, dass die Prädiktoren nicht aus dem letzten Jurassic Park Movie sind?
Nee, das waren die Prädatoren.
Da kann ich nicht mitlachen, muss ich sagen.
Ja. Siehst du, das ist genau
typisch männlicher Film, muss ich sagen.
Die Art von Niveau, weswegen wir dich eingeladen haben, Michelle, sowas direkt zu unterbrechen, so ein Blödsinn und direkt sagen, das wird sich hier bei der Sache bleiben. Ja. Aber genau, was du sagst, Jan, bezüglich der Zusammenhänge. Und die werden ja in den Medien in der Regel nie umfangreich. Ich sage jetzt was Falsches, also ich wollte gerade sagen, wird in den Medien nie richtig dargestellt, aber ich sage mal so, die Komplexität der Zusammenhänge wird selten in der Ausführlichkeit dargestellt, weil es ist eben alles nicht trivial.
Ja, weil dann wären wir ja nicht mehr bei Medien, die ja, weiß ich nicht, irgendwie auch um Zuhörerschaften buhlen oder Leserinnen und Leser, sondern wären wir ja schon bei Wissenschaft, ne? Und Wissenschaft hat selten einen Unterhaltungswert und wird halt irgendwann sehr komplex.
Hm. Was ist denn, habt ihr eine Idee, was ist denn der Sinn von Stereotypen? Also du hast ja gerade gesagt, wenn es erstmal eine phänomenologische Beschreibung von Tatsachen ist, die dann aber ja, ich sag mal, sich irgendwie dann trotzdem in Stereotypen wiederfinden, wie entstehen die denn?
Also ich meine, der Vorteil von Stereotypen könnte man ja erstmal sagen, ist, dass man eine Orientierungsfolie hat. Also es ist ja erstmal eine Kategorisierung, eine Orientierung für uns, zu wissen, okay, so und so ist das normal oder so ist zumindest die soziale Norm. Und dann kann man ja immer noch selbst entscheiden, in den meisten Fällen, ob man sich dieser Norm hingibt oder ob man dagegen verstößt und erstmal vielleicht auch negativ auffällt. Aber erstmal ist es in der Gesellschaft eine Kategorisierung und die uns auch hilft, zu strukturieren und zu differenzieren.
Ja, wer Michelle entscheidet, also du hattest, wer entscheidet denn, ob man diesem Stereotyp folgt oder nicht? Also meinst du damit die Person, der den Stereotyp im Kopf hat oder der von dem Stereotyp betroffen ist oder beide Gruppen?
Also es ist ja nie ein aktives, ich entscheide mich jetzt dafür, dass ich ein Stereotyp entspreche, sondern das ist ja eher ein Prozess und diese Stereotype sind ja auch nirgends niedergeschrieben, sondern das ist ja eher eine soziale Erwartung, die in der Gesellschaft vorherrscht und ja auch immer unterschiedlich, je nachdem, wo man regional sich aufhält. Und deswegen, ja, in dem Moment sanktioniert mich ja keiner konkret. Aber trotzdem beeinflusst es ja mein Handeln und mein Denken und meine Entscheidung in einer Situation.
Also ich glaube, dass das ist, ne, wie Michel sagt, das dient ja der Komplexitätsreduktion, ne, dass wir uns immer bewusst entscheiden müssen, in jedem Moment, und dann auch noch unsere Geschlechterrolle hinterfragen müssen, wäre das ja mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden. Und Erwartungen zu folgen, die irgendwie mit Sanktionen verbunden sein könnten, bedeutet ja auch, dass wir uns irgendwann selbst sanktionieren, wenn wir dem Ganzen, wem wir oder dem, was wir gelernt haben, nicht mehr entsprechen. Da regulieren wir uns ja selbst. Das ist dann die Internalisierung von Normen dann.
Dann helfen Stereotypen, unser kompliziertes Leben und die Dinge, die wir alltäglich wahrnehmen und verarbeiten müssen, besser zu verstehen. Also wir reduzieren die Komplexität, der Realität. Dann sind Stereotypen ja was Gutes.
Ja, das ist ja, ist ja immer so ein Januskopf, ne? Natürlich hat das einen Vorteil, aber hat ja auch einen Nachteil. Also.
Erklärst du den Menschen da draußen und mir, was ein Januskopf ist?
Ja, der hat.
Oder ist es dein Kopf von dem Jan?
Oh, Michel,
Jetzt
kannst
hat
du was
Michelle,
sagen?
jetzt hat Michelle, nein, Michelle hat auch gelacht. Michelle hat auch gelacht.
Das ist quasi ein Kopf mit zwei Gesichtern. Also, ich hätte auch sagen können, die zwei Seiten einer Medaille.
Ein zweischneidiges Schwert.
Zweischneidiges Schwert, eine Sonne, eine Schattenseite. Ja, das ist genauso wie, ja, weiß ich nicht, wenn man ein schnelles Auto kauft, um schnell von A nach B zu kommen, hat das immer den Nachteil, dass man damit die Umwelt zerstört. So. Und die zwei Seiten der Medaille ist halt, dass wir bei Geschlechterstereotypen natürlich Komplexität reduzieren. Ich glaube, da gibt es auch ein hohes Bedürfnis nach, oder ich glaube, dass es da ein hohes Bedürfnis nach gibt. Weil ich meine, wir beschäftigen uns jetzt seit mehreren Jahren beruflich damit. Es gibt viele Menschen, die seit Jahrzehnten in diesem Feld forschen und immer noch keine Antworten haben. Und da steht dann eine, ich sag mal, Teile der Gesellschaft davor und fragt sich, was machen die da überhaupt? Das ist dann so komplex, dass die schon abschalten und reduzieren dann eben das auf Mann, Frau, Punkt.
Genau.
So,
So sind die
dazwischen.
Frauen, so sind die Männer,
Genau.
so sind die Ausländer, so sind die
Ja, und
Ostdeutschen, so sind die Ruhrgebietler.
genau. Und diesen Bedürfnis nach Komplexitätsreduktion, wenn wir dem nachlaufen, dann hat das halt Konsequenzen, ne? Dass wir eben Entscheidungen treffen, von denen wir denken, dass sie richtig sind. Oder sind sie ja vielleicht auch vor dem Hintergrund bestimmter Wertvorstellungen, sind sie ja richtig. Nur was bedeutet das dann für den einzelnen Menschen? Also das finde ich an soziologischen Fragen immer so spannend. Es gibt ein Modell von einem Soziologen, der heißt oder hieß, wahrscheinlich schon verstorben, Coleman. Da gibt es nur so zwei Ebenen. Das, was auf der Mikroebene geschieht, ist dann immer die Reproduktion für die Meso- und Makroebene. Und da Veränderungen herzustellen, ist halt sehr schwierig. Und ich glaube, dass es durch die Ausdifferenzierung, ne, dieses Forschungszweigs oder Wissenschaftszweigs einen sehr hohen Druck gibt oder viele Bedürfnisse freilegt, was zu verändern, aufzuzeigen, auch mit Hilfe von Zahlen. Ne, hier die meisten Insassen von Gefängnissen sind eben männlich und so weiter. Vergessen dann aber, dass es auf der anderen Seite Leute gibt, die da nicht mehr mitkommen.
Ja, ich sehe einen großen Nachteil bei den Geschlechterstereotypen ist vor allem die Einschränkung, ne? Also man schränkt halt in dem Moment Interessen und Handlungsmöglichkeiten ein, wenn man einem Menschen gewisse Eigenschaften zuschreibt und
Ja.
gewisse Handlungen zuschreibt, die der vielleicht gar nicht durchführen will oder dem auch gar nicht entspricht. Und in dem Moment reduzieren wir uns selbst in unseren Möglichkeiten. Und ich glaube, das ist halt ein großer Kritikpunkt an dieser Kategorisierung und Stereotypisierung, dass wir natürlich unseren der Gesellschaft und den Menschen damit sehr viel Entwicklungspotenzial auch nehmen, weil wir die halt dadurch sehr stark einschränken.
Ja, und wir machen das ja, wir schreiben ja nicht nur anderen was zu, sondern wir machen es ja eben selbst, ne, und beschränken ja uns selbst dann da drin. Also wie häufig ich in Beratungssituationen immer Männer und Gefühle, Rüdiger hat das mal in so einem schönen Satz zusammengefasst, dass ein Klient mal sagte, ja, soll ich jetzt heulen oder was? Und das ist ja dann schon eine Art von Offenbarung. Können Sie? Sollen sie nicht, müssen sie nicht, aber es ist ja eine Möglichkeit, so mit seinen Gefühlen umzugehen. Und das bleibt dann bei Männern dann häufig auf der Strecke.
Würdest du sagen, Michelle, dass Männer oder Frauen stärker von diesen Geschlechterstereotypen und Einschränkungen betroffen sind?
Das ist so pauschal gar nicht zu beantworten. Ich glaube, es gibt einfach Bereiche, wo das eine Geschlecht und Bereiche, wo das andere Geschlecht stärker benachteiligt ist. Also Frauen natürlich in der Arbeitswelt, wenn man sich das anguckt, dass man zum Beispiel Durchsetzungsvermögen ist eher ein typisch männliches
Ja.
Verhalten. Und wenn eine Frau das macht, dann ist die eher, wie soll man sagen, vielleicht überheblich oder zickig oder irgendwas und es wird dann eher halt negativ wahrgenommen. Und bei Männern ist er dann eher ein starker Mann, wenn er sich durchsetzen kann und da Verantwortung übernimmt. Aber wenn man sich zum Beispiel das Bildungssystem anschaut, sieht man ja ganz klar, dass die Zuschreibungen an Jungs eher einen Nachteil bringen im Schulsystem. Die sind vielleicht nicht so angepasst wie Mädchen oder sind vielleicht ein bisschen wilder und das sind alles so Punkte, wo dann eher der Junge oder der Mann später dann Nachteile hat. Deswegen würde ich es nicht pauschalisieren.
Du hast ja in deinem früheren Leben an einer Schule gearbeitet und hast den Übergang Schule-Beruf organisiert. Was waren, kannst du so Geschlechterstereotypen benennen, die die Jungs mit sich rumgetragen haben, wodurch sie sich selber im Weg standen?
Ich kann erstmal strukturell was dazu sagen. Also ich habe an einer Hauptschule gearbeitet und da war schon ganz klar, wir hatten 80% Jungs und 20% Mädchen an dieser Schule, was halt auch schon zeigt, okay, es gibt mehr Jungs, die bei der weiterführenden Schule eher auf einer Hauptschule landen. Und dann konnte man natürlich auch feststellen, dass viele Lehrer auch damit überfordert waren, ne? Also dass die auch nicht genau wussten, wie gehe ich jetzt damit um, wenn die Jungs vielleicht wilder sind, wenn die mehr, wenn ich Power brauchen, ein bisschen mehr Auslastung, um sich konzentrieren zu können. Also ich glaube, da ist noch sehr viel Potenzial auch in der Lehrerbildung, dass man da mehr drauf eingeht, auch in der frühen Hilfe, mehr schaut, was benötigt eigentlich ein Junge und was benötigt ein Mädchen.
Das heißt, da wurde auch eher der Blick getätigt, Jungs, die Probleme machen und nicht, dass die etwas anderes brauchen.
Genau, es ist ja auch immer die Frage, was kann das Schulsystem leisten?
Ja, klar.
Natürlich ist es auch begrenzt und wenn man die Lehrer befragt, sagen ja, was sollen wir noch alles tun? Aber ich sehe ganz klar, dass das Schulsystem schon sehr einschränkend ist. Entweder man passt dazu oder man passt halt nicht und dann entscheidet das sehr viel über seinen Lebensverlauf. Wenn man in der Schule halt versagt oder nicht reinpasst, dann hat das Riesenkonsequenzen auf den weiteren Verlauf. So,
und das ist ja was sehr interessant ist, dass genau in diesem Kontext Schule die Mädchen tendenziell erfolgreicher sind, abschneiden, die besseren Noten haben, die besseren Abis machen und diese diese Leistung, die ja auch eine Anpassungsleistung an das System ist, ihnen im Nachhinein im Berufsleben nicht weiterhilft, ne, sondern tatsächlich sich das nicht fortsetzt. Und das macht ja genau diese, ja, es ist dann ja an der Stelle wieder ein Janusgesicht, nämlich, dass es zwei Seiten hat, ne, dass man denkt, ich passe mich hier an und profitiere davon in der Hoffnung, dass ich damit auch gut aufs Leben vorbereitet bin, und genau das andere tritt ein.
Können wir uns den Quatsch eigentlich sparen, oder?
Genau.
Ja, vor allem, wenn man sich noch die Hochschulen anguckt, finde ich das sehr spannend, dass auch immer mehr Doktorandinnen sind als Doktoranden und auch Professuren in vielen Bereichen jetzt sehr weiblich besetzt sind. Und man da auch eine Tendenz erkennt, also bei den Professoren ist es noch nicht so, dass mehr Frauen sind als Männer, bei den Doktoranden schon. Also man sieht da auch eine Tendenz, wenn man in diesem, ja, wissenschaftlichen oder schulischen System irgendwie drin bleibt, dass da schon die Frauen besser klarkommen als Männer.
Ja. Ich fand das jetzt so interessant, dass ich meine Frage vergessen habe. Fällt sie mir wieder ein? Nee, jetzt gerade nicht. Fällt euch was Schlaues ein?
Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt schlau ist, aber ich habe auf jeden Fall Interesse daran. Michael, du hast ja in Dresden studiert und hast auch, oder Rüdiger hatte gerade erwähnt, du hast auch Seminare gegeben in dem Bereich. Ich habe im Masterstudiengang auch ein Seminar belegt von dem Seminar für Gender Studies. Ich frage mich so, wie war denn bei euch so die Verteilung von oder die Geschlechterverteilung in dem Studiengang? Gerade so bei den geschlechtsspezifischen Seminaren.
Ja, genau, also erstmal, also wir haben ja nicht Gender Studies studiert, sondern Soziologie mit einem Schwerpunkt Geschlecht. Also es ist halt nochmal, ich hatte mir dann nämlich auch nochmal die Zahlen angeguckt, bei Gender Studies ist wohl sehr extrem, also sehr weiblich besetzt. Das war bei uns nicht. Also wir waren schon gut verteilt, obwohl man schon gemerkt hat, bei so sehr spezifischen Themen, also ich habe sehr viel in der Frauenforschung sehr viele Seminare zu belegt, sehr viele, was Mutterschaft angeht, Hierarchisierung in der Arbeitswelt. Da war schon eher mehr Frauen als Männer in den Seminaren, wenn es eher so theoretische Dinge waren, also soziologische Theorien oder so, war schon ausgeglichener.
Ich kenn da einen sehr schönen Comic-Strip zu, wie vor der Hochschule zwei Tische stehen, links der Tisch Einschreibung zu den Gender Studies und rechts der Tisch Physik und Mathematik. Links stellen sich die Frauen an für die Gender Studies, rechts die Jungs für Mathe und Physik, und im nächsten Bildchen stehen dann die Gender Study demonstrierenden Frauen davor und sagen, mehr Frauen bitte in Physik und Mathe einschreiben. Und das macht, glaube ich, diese Dynamik insofern ein bisschen deutlich, dass es auch aus den Stereotypen heraus schwierig ist, einen Ansatz zu finden. Und komme da vielleicht auch ein bisschen wieder zurück auf die Kritik oder die Nachfrage oder Vorwürfe aus deinem Freundesbekanntenkreis. Also die Frage, welche Stereotypen wir denn bedienen und welche müssen wir auch ansprechen, um sie zu dekonstruieren. Denn die Phänomene, das ist meine Erfahrung aus der sozialen Arbeit, die Phänomene verschwinden nicht von alleine. Und da fallen mir ja, und wenn wir uns auf die Debatte um Cancel Culture angucken, ist es ja ein recht verzweifelter Versuch, bei manchen Dingen, die auch so Mikroaggressionen oder auch stereotypische Vorurteile aus der Welt schaffen wollen, dass sie nicht, aus meiner Einschätzung, nicht gelingen können. Also wenn wir jetzt den Negerkönig, Entschuldigung, darf man nicht mehr sagen, habe ich trotzdem gemacht, streichen aus Pippi Langstrumpf oder und dann zum Südseekönig machen, das ersetzt ja nicht die Debatte darum, wieso das Wort Neger abwertend ist und zu Recht hinterfragt werden sollte. Und so, und wir müssen es ja immer in einen zeitlich biografischen und gesellschaftlichen Kontext setzen, damit es verstehbar ist. Und dann entsteht ja genau diese andere Kultur, die ja auch mit dem, damit so Begriffen wie Gender-Gaga und was weiß ich, ne, die wollen uns jetzt vorschreiben, wie wir zu reden haben, und die wollen uns vorschreiben, die halt genau diese Komplexität der Debatte nicht verfolgen, warum auch immer. Also ist ja auch gutes Recht, ich interessiere mich auch nicht für alles auf dieser Welt. Und dann das, was oben dann in dem Vulkan der Debatte rauskommt, auch nicht mehr verstehen können.
Ja, das ich glaube oder finde auch immer wieder, wir müssen da Leute mitnehmen. Und da ist die, weiß nicht, ob ich da jetzt sagen kann, die Wissenschaft zu sehr im Elfenbeinturm gefangen. Weil als ich die Frage gestellt habe mit der Verteilung der Geschlechter in den Seminaren, bei uns war das nämlich, also wir haben halt dieses Seminar für Gender Studies und gibt auch den Studiengang in Bochum, oder gab, ich bin da jetzt nicht mehr. Und ich habe auch mal in einem Seminar gesessen und war dann der einzige Mann. So, und habe dann, irgendwie war das, ja, manchmal wurde ich belächelt, manchmal herzlich willkommen geheißen. Aber als ich dann angefangen habe, mir die, ich sag mal, wirklich die Männersicht anzugucken, dann, das war so eine Offenbarung dann irgendwann. Und habe gedacht, warum, also wir brauchen da mehr Beteiligung von Männern in diesem Metier, weil die müssen das halt verstehen. So, und das war ja vorher auch mit dieser Zuschreibung verbunden. Ja, ich gehe da nicht hin, weil das ein Frauending ist und ich habe da nichts verloren. Also wir müssen da Leute eben mitnehmen, um das zu überwinden.
Vielleicht, Michelle möchte ganz dringend was sagen. Eine Ergänzung dazu. Das Absurde ist ja, ihr werdet ja in dem Seminar nicht vorher gefragt haben, wer ist denn hier Frau und wer ist Mann? Sondern allein durch das Erscheinungsbild, mit dem du da warst, war klar, du bist ein Mann, und da wirken dann schon alle Stereotypen auf dich ein, dass du als Mann in dieser Frauenrunde sitzt. Also da ist es dann gar nicht möglich, auf so eine Metaebene zu gehen. Da wird dann vorausgesetzt, dass es eine Rolle spielt. Obwohl man eigentlich in einem Rahmen sitzt, wo es darum geht, genauer diese Fragen zu reflektieren.
Ja.
Macht das Ganze noch ein bisschen absurder, finde ich.
Ja, da hat die die Seminarleitung, das hatte ich auf jeden Fall nicht thematisiert, nicht angesprochen. Ja. Aber es war halt ein, muss ich dazu sagen, es war halt nicht soziale Arbeit, wo es ja auch sehr viel um Praxis und Erleben geht, sondern es war halt dann eher was Theoretisches, was die dann, also da, so war es zumindest in meinem Studiengang so, da wurde auf sowas gar nicht eingegangen. Es war dann nur Texte lesen.
Ja, ich finde das sehr spannend, weil ich meine, ähnliches Phänomen hat man ja schon erlebt, als die Frauenbewegung losging, und also so in den 60er Jahren ungefähr in Deutschland. Und dann so in den 70ern fing ja dann so wirklich die Frauenforschung an. Und dann so Ende der 70er Jahren gab es dann auch Soziologen, die sich dann darauf spezialisiert haben und gesagt haben, okay, wir wollen auch die Männlichkeit untersuchen und da den Fokus drauf setzen. Und dann gab es wirklich Kritik von der Frauenforschung, also die dann gesagt haben, ja, wie könnt ihr euch denn jetzt mit auf Männlichkeit fokussieren? Männlichkeit ist doch eh schon im Fokus und Männer, und fühlten sich da angegriffen von. Und ich habe das Gefühl, das ist heutzutage halt immer noch der Fall, also auch in den Gender Studies gibt es viele Vertreter, die das als Randthema sehen, Männlichkeit. Und auch wenn man sich die Verteilung anguckt der Publikationen, ist halt viel mehr über Weiblichkeit, Frauenbenachteiligung, solche Dinge, die natürlich total zentral und wichtig sind. Aber ich glaube, wir müssen einfach dahin kommen, dass wir gemeinsam für Geschlechtergerechtigkeit uns einsetzen. Und wie jetzt hier ist, vielleicht für manche, ja, weil eine Ausnahme ist, dass ich als Frau, als Referentin für junge Männerarbeit bin, müsste es halt die Normalität sein, dass auch Männer in der Frauenforschung sind, dass Männer im Frauenrat sitzen und genau solche Punkte halt, dass wir das ja mehr auflockern, weil ich glaube, nur so können wir zum Ziel kommen.
Ich finde das einen so wichtigen Grundsatz, den du da benennst, und macht die Bedeutung meiner Arbeit oder unserer Arbeit so wichtig, weil wir reden bei Geschlechtsstereotypen nicht über irgendwelche Stereotypen, sondern sie sind so wirkmächtig. Sie sind so wirkmächtig, dass in allen, also an ganz vielen Stellen, wo wir uns versuchen, über diese Themen auszutauschen, wie du es gerade erzählt hast, Jan. Du sitzt in einem Seminar mit nur Frauen. Ich habe diese Erfahrung auch mal gemacht in der sozialen Arbeit.
Das glaube ich.
Und ja, genau. Und plötzlich wirken, also sitzt man dann als Mann oder eben halt auch als Frau, als Alleinvertreter für die Männlichkeit da. Und wir sind ja alle, ich sag mal so, durch unsere Biografie so spezialisiert, weil wir sind ja halt als Mann, weiß ich ja, wie ein Mann ist. Also ich kenne ja einen, ich bin ja selber einer. So, und das vermischt sich ständig und diese Übertragungen finden ständig und überall statt. Und ich habe in hochprofessionellen Kontexten schon Stimmungen von Frauen gehört, so, jetzt sind wir aber mal dran. Jetzt sind wir aber mal dran. Und wo ich denke, seid ihr jetzt dran, die Selbstmordzahlen zu dominieren? Und seid ihr jetzt dran, ins Gefängnis zu gehen? Und seid ihr jetzt dran, 10 Jahre früher zu sterben? Also immer wieder deutlich machen, was du gerade sagst, Michelle, unter diesen Geschlechtsrollenklischees leiden wir alle in unterschiedlichen Dynamiken. Und ich weiß nicht, also ich halte es jetzt in der immerhin auch schon fast 15-jährigen Sozialarbeiterzeit für überhaupt nicht produktiv, dann irgendwie zu schauen, wer leidet denn jetzt mehr? Leiden jetzt die Frauen mehr, sondern das individuelle Leid, sei es im Kontext Gewalt, Straffälligkeit, also womit wir uns ja insbesondere auch im Kontext von Sozialarbeit beschäftigen, ist immer schlimm und hilfsbedürftig. Also hilfsbedürftig oder helfenswert.
Ja, vor allem wird es dann ja auch immer laut, wenn es darum geht, dass die Ressourcen knapp sind, ne, und wer das größere Stück vom Kuchen hat und wer wichtiger ist. Und das ist ja eigentlich, ja, ich meine, es ist Realität, aber ein bisschen perfide, dass dieses System, was darüber entscheidet, was wichtiger ist, was effizienter ist und so weiter, oder so einen Daumen nach oben oder unten machen, ist ja eigentlich ein männliches. Also ein männlich geprägtes, hegemoniales System, in dem das Ganze wächst. Das ist ja, wenn es um Ressourcen geht, geht es irgendwie in unserem System um den Kapitalismus.
Also ja, also ich stimme dir zu, aber ich glaube, es gibt ganz viele Geschlechter, also was die Reproduktion von den Stereotypen angeht, findet das in diesem System statt. Aber die anderen Teile werden ja oft nicht wahrgenommen, weil sie gar nicht kommuniziert werden.
Ja.
Also,
Es war jetzt ein Randgedanke.
Okay, ja. Und was halt auch, ich glaube, auch natürlich dazu führt, also einerseits, wir sind ja, leben ja in einer spannenden Zeit durch die Medienvielfalt, die wir haben. Und das ist ja, glaube ich, sowieso eine zentrale Herausforderung, die wir haben. Wir konsumieren alle irgendwie Medien, wir gucken uns Serien an, Filme an. Es gibt ja, wer sich in Social Media ein bisschen aufhält, kriegt immer mit, wie groß die Empörung ist, wenn dann eine Person nicht als weiße Person, sondern irgendwie als Person of Color irgendwie auf jemanden besetzt wird, der in unseren Bildern weiß ist. Und dann gibt es immer diese Riesenempörung, jetzt wird hier alles, muss hier alles durchgemischt werden. Und bin manchmal überrascht, wie groß die Emotionalitäten da sind, weil wir ja doch irgendwie durch die Welt gehen, das ist mir am nächsten, was mir am ähnlichsten ist. Und da ist natürlich die Welt seit 100 Jahren, zumindest hier in Europa, geprägt durch die weißen Männer in erster Linie. Ne? Und das ist ja was, was, glaube ich, daran anknüpft, was du sagtest, Jan, gerade, was natürlich auch sichtbar gemacht werden muss. Und ich glaube, da hilft es ja nur, wenn wir auch diese Stereotypen immer wieder benennen. Die gehen nicht von alleine weg.
Ja, und eben auch daran arbeiten, ne? Und die, also die Frage, oder die, ja doch, Michelle, du hast das ja gesagt, dass du gefragt wirst, wie wollt ihr denn über Geschlechterstereotypen hinwegkommen, wenn ihr das so reproduziert, ne? Wenn ihr als Männerverband Männlichkeit betont oder so, da, das ist ja dann der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Die Theorie ist schon ganz weit weg. Die ist mit 120 km/h in eine Richtung gefahren und der Rest geht zu Fuß hinterher. Und wir müssen halt Leute mitnehmen, einladen, die anziehen, um denen das auf der quasi auf der praktischen Ebene dann das umzusetzen. So, natürlich wäre das super schön, wenn es keine Rolle mehr spielen würde, aber es ist halt, spielt dann noch eine sehr große Rolle. Und in den Beratungsstunden, die ich ja in meinem Alltag habe, sogar mit dramatischen Ausmaßen. Sonst wären die ja nicht da. Ja, und da geht
Genau.
das auch, das fand ich gerade auch sehr, sehr schön, was du gesagt hast, wir müssen uns oder wir können uns immer entscheiden, was wir tun. Und das, darum geht es ja dann in der Männerarbeit oder auch in den Beratungen, das aufzudröseln. Ne? Wann können Sie sich entscheiden? Eigentlich. Ne? Sie sind ja ein erwachsener Mann und Sie haben sich dazu entschieden, weiß ich nicht, diesen Job zu machen, diese Gewalttat zu begehen oder. Und gerade da ist es, das ist ein Kristallisationspunkt, wo ich gerade von Gewalt spreche. Das wirkt bei vielen Menschen, oder bei vielen Männern, die das wegen diesen Beratungsanliegen dann zu uns kommen, wirkt das für die so alternativlos. So, ich bin programmiert darauf, in diesen Situationen dann gewalttätig zu sein. Sei es zu Hause oder am Wochenende irgendwie in so einer Straßenschlägerei. Das ist dann wie so eine Einbahnstraße, um dann offen zu machen. Es gibt aber auch noch Abzweigungen und eine Bremse gibt es auch noch. Das ist dann die Praxis da drin.
Ja, total. Also ich glaube, was halt wichtig ist, dass wir Leute befähigen, Dinge zu reflektieren. Also das sollte auch unsere Kernaufgabe sein, ne? Also
Und vor allem, was ist, Entschuldigung.
Ja, wir selber reflektieren natürlich immer wieder die Geschlechter, Rollen oder Bilder in der Gesellschaft. Aber es ist halt wichtig, dass wir andere Leute auch vielleicht auch ein Stück motivieren. Also ich glaube, manche sind auch nicht motiviert genug, das zu reflektieren. Aber wenn wir das schaffen, dass immer mehr Leute das hinterfragen, ihre Handlungen, Sichtweisen hinterfragen, können wir es halt schaffen, dass wir vor allem die negativen Stereotype immer mehr abbauen könnten.
Hast du eine Idee, wie man das schafft?
Leute zu befähigen?
Ja, zu motivieren.
Wenn man denen die Vorteile aufzeigt.
Ja, ne?
Also was hat ein Mann davon, wenn er sich in der Frauenforschung einsetzt? Oder was hat eine Frau davon, eher sich jetzt vielleicht Gedanken darüber zu machen, wie man Jungs besser in der Schule integriert? Also,
Was hat denn eine Frau davon, Michelle, als Referentin für Jung- und Männerarbeit zu arbeiten?
also ich sehe ganz klar meinen Vorteil darin, dass ich zum einen mitwirken kann, also dass ich mitentscheiden kann, dass das Thema mit auf Plateau kommt und auch nicht rein aus, wir Männer müssen jetzt an die Front, wir brauchen mehr, ja, wir brauchen jetzt wieder mehr Macht und wir brauchen Gelder, um jetzt irgendwie Beratung zu machen, sondern eher zu schauen, auch Männer brauchen Hilfe und Männer sind in Krisen. Also ich glaube, dass viele, also ich habe das Gefühl zumindest, dass viele Frauen die Perspektive nicht auf dem Schirm haben. Und ich sehe mich da einfach auch in der Verantwortung, da so ein bisschen vielleicht auch die Hemmschwelle zu senken, wenn ich als Frau das Gespräch suche, als wenn ein Mann das Gespräch sucht. Genau.
Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt. Und du hast am Anfang gesagt, ja, du bist die Quotenfrau, du bist die einzige Frau. Und ich habe mich ja sehr bewusst dafür mit meinen Kollegen dazu entschieden, wenn wir den Diskurs führen wollen, was wir als Männer und Frauen und auch im Umgang miteinander, denn das spielt ja im Lebensalltag eine Rolle. Viele entscheiden sich für heterosexuelle Liebesbeziehungen, wo es auch um den Umgang geht, die Klärung von Konflikten, Bedürfnisse, das irgendwie klarzukriegen. Das sind auch die Themen, mit denen die Leute in die Beratung kommen. Dann müssen wir doch in der Lage sein, mit einer Fachfrau auch auf dieser professionellen Ebene den Diskurs zu führen, weil wir in unserer, da müssen wir aber mal eine eigene Folge zu machen, in unserer Biografie ja erstmal aufwachsen, so wie du das gerade auch beschrieben hast oder wir ja auch gesagt haben, und in der Regel aufwachsen und als kleine Michels, Rüdigers und Jans nach oben gucken und sehen, ach guck mal, da ist Mama und da ist Papa, die beiden, und ich bin wie der Papa. Das ist ja schon die erste Übertragung, die da irgendwie stattfindet. Ich bin wie der Papa, ich bin nicht wie die Mama. Und was heißt das denn jetzt? Wie muss ich denn sein? Und dann geht es ja mit diesen ganz, mit dieser Summe an ganz vielen 10.000 kleinen Sachen los. Welches Spielzeug kriege ich? Als Kind bin ich ja erstmal relativ passiv, was das angeht. Aber wenn ich dazugehören will, je älter ich werde, desto mehr fange ich halt auch an, das zu reproduzieren, was ich kann. Irgendwie in einen Sportverein zu gehen. Du sagtest vorhin, du bist eher zierlich. Ich bin fast 2 Meter groß und eher kräftig gebaut. Das sind ja Dinge, die haben wir uns nicht ausgesucht. Aber entsprechend werden wir natürlich wahrgenommen, bewertet. Und sich selber mal zu hinterfragen, will ich überhaupt so bewertet sein? Will ich das, keine Ahnung, bei mir die Leute die Straßenseite wechseln, weil sie Angst vor mir haben, weil ich irgendwie grimmig gucke nachts um eins, wenn ich die Straße lang gehe. Also, und das ist ja, das müssen wir ja schaffen, miteinander im Gespräch zu klären und nicht die Männer und Frauen sind so. Und das ist ja leider auch eine Realität, die wir, glaube ich, auch alle drei kennen, auch im Fachdiskurs. Es ist manchmal erschreckend, wie das so umschlägt in diese Trivialitäten. Ja, so Männer und Frauen sind aber ja so, da können wir jetzt ja nichts dran ändern. Wie es gerade so am besten passt. Also wenn es gerade passt, sind Männer und Frauen geradezu. Und wenn es gerade nicht passt, kann aber jeder auch eine eigenständige Entscheidung treffen. Also schwierig, schwierig. Und zu Recht gibt es jetzt ja seit eine wachsende Bewegung von Menschen, die sagen, meine Geschlechtsidentität ist nichts Banales, die sich reduzieren lässt auf Mann oder Frau sein, sondern das ist viel mehr. So, und zeigen das, und das, glaube ich, ist das, wo es am meisten Mut für braucht, zeigen das ja in der Regel auch durch ihr äußerliches Erscheinungsbild, weil das ja das Erste ist, was wir abchecken, wenn wir Menschen begegnen. Wie du gerade erlebt hast, Jan, obwohl du es keinem gesagt hast, als dieses Seminar mit den Kommilitoninnen stattfand. Ach, guck mal, da ist ein Mann dabei. Wurde abgecheckt direkt. Direkt die Schublade auf, das ist ein Mann. Du hast wahrscheinlich nicht gesagt, Moment, ich identifiziere mich aber als junge Frau. Sondern das sind ja die Phänomene, mit denen wir uns dann irgendwie auch arrangieren müssen im Alltag und womit natürlich auch jeder Mensch auf dieser Welt irgendwie sich mit auseinandersetzt.
Ich muss dazu sagen, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Da war das mit den Geschlechtsentwürfen und dem Kontinuum zwischen männlich und weiblich noch nicht so populär.
Aber das spielt ja gar keine Rolle. Also für mich geht es ja genau auch in die Aussage, die Michelle gerade getätigt hat. So, ich arbeite auch als Referentin für Jung- und Männerarbeit. Weil wenn Michelle vor einer Gruppe steht und sagt, als Frau, ich bin davon überzeugt, wir müssen das System ausbauen, weil auch Männer brauchen Hilfe, dann hat das eine andere Wirkung. Egal, wenn es der gleiche Inhalt ist, ob ich das sage oder ob Michelle das sagt. Es hat eine andere Wirkung. Es ist traurig. Also ich weiß nicht, ob es traurig ist. Keine Ahnung. Es ist vielleicht einfach auch nur merkwürdig, aber es ist so. Weil wir so gepolt und trainiert sind, das so wahrzunehmen. Ne? Da habe ich euch sprachlos gemacht. Sehr gut. Ist es wieder soweit.
Das klang wie ein Abschlussplädoyer.
Von der Zeit her, guck mal, die Michelle übernimmt Verantwortung. Wir sind ja auch schon eine gute Stunde dran. Ja, ich bin jetzt eigentlich gerade erst so warm gelaufen zum Ende hin. Mir fällt noch ganz viel ein, auch in diesem ganzen Bereich Stereotypen, inwiefern das Altersdiskriminierung auch zusammenhängt. Auch das, was du sagtest, Michelle, gibt es eigentlich Unterschiede, auch regional, also welches Bild hat man eigentlich im Pott, welches hat man im Osten, wie tickt so der Ostwestfale, wenn es darum geht. Ja, und aber ich glaube, es reicht tatsächlich. Und wir starten vielleicht mal hier mit den letzten Worten. Jan, brauchst du noch etwas, um den Podcast heute rund zu machen?
Also mir fällt gerade noch eine Anekdote ein, wo du das gerade nochmal angesprochen hast, das Thema zwischen Ost und West mit den Männlichkeitsentwürfen. Ich hatte vor ein paar Monaten eine Dokumentation gesehen, in der beschrieben worden ist, wie man in den in der DDR damals den Mangel an Reinigungskräften behoben hat, indem man gesagt hat, das ist jetzt eine Reinigungsbrigade. Also da so einen militärischen Unterton so mit reingebracht hat und das so ein bisschen aus heutiger Sicht marketingmäßig verkauft hat, dass das auch wichtig ist und dass man dann was schafft und so, um dem Ganzen jetzt nicht das Weibliche zu nehmen, sondern einen vielleicht einen männlicheren Anstrich zu geben. Und das hat super funktioniert. Und ich glaube, dass es gar nicht so viele Unterschiede gibt regional. Es gibt halt eher Gemeinsamkeiten und das fällt weit. Und die mögen sich auch manchmal unterscheiden, vielleicht auch manchmal wird das offensichtlich in anderen Arten der Praxis, wenn man auf die institutionelle Ebene guckt. Ich glaube, die LAG Sachsen, die gab es oder die hat sich anders entwickelt, als das bei uns der Fall ist in Nordrhein-Westfalen.
Die Landesarbeitsgemeinschaft für Jung- und Männerarbeit in Sachsen.
Genau. Und ich bin sehr froh, dass es die gibt, dass es diese Entwicklung gibt. Ich bin auch immer wieder froh darum, dass Menschen die Frage stellen, wie wir denn als Männer Männerarbeit machen können, das System zu verändern, weil wir dann wieder einen Anlass haben, um darüber zu sprechen. Und manchmal denke ich auch, es macht Spaß und es ist noch verdammt viel Arbeit. Und ich bin sehr froh, dass Michelle dabei ist.
Dankeschön.
Michelle, wenn jetzt alle deine Freunde, Familie, Bekannten, Omas, Opas, Haustiere diesen Podcast hören werden, glaubst du, werden sie danach sagen, siehst du eine Chance, dass sie danach sagen, jetzt habe ich das mit der Reproduktion der Geschlechterrollenklischees und warum ihr so agiert, wie ihr das tut, besser verstanden? Oder sind mehr Fragen offen als beantwortet?
Nein, also ich glaube schon, dass man einen guten Einblick darüber bekommen hat, wie wir denken und warum wir das tun, also mit der Männerarbeit. Aber natürlich ist es ein Riesenthema und Feld. Also da können, wie du gerade auch schon gesagt hast, können wir noch 3 Stunden drüber reden und uns würden immer wieder neue Punkte einfallen. Aber ich glaube, wir haben deutlich gemacht, dass es einfach einen Vorteil bringt, wenn wir uns alle mehr damit auseinandersetzen und es mehr reflektieren. Und da vielleicht auch nochmal kurz der Hinweis, weil Jan das vorhin angesprochen hat mit dem Seminar, was ich mal gegeben hatte. Das war nicht in Dresden, sondern in Düsseldorf an einer Fachschule für Sozialwesen, okay, für Erzieher und Erzieherinnen. Und da ging es genau darum, dass die im Kindergarten einfach reflektierter damit umgehen, welche Geschlechterbilder die auch im Kopf haben, welche die vielleicht weitergeben, in der Hoffnung, dass man schon frühzeitig damit beginnt, nicht wieder die Stereotype zu verfestigen und zu reproduzieren. Deswegen einfach mein Aufruf am Ende. Ja, denkt einfach alle mehr darüber nach, was man vielleicht auch mal für Sprüche drückt oder irgendwas oder für Handlungen macht. Weil ich glaube, wir können jeder einen kleinen Beitrag dazu leisten, mehr Geschlechtergerechtigkeit zu haben. Ja.
Und es bringt allen was. Die einzigen, die nichts davon haben, von mehr Gleichstellung zwischen den Geschlechtern, sind diejenigen, die sowieso mal ein bisschen mehr abgeben könnten.
Ja, genau, genau so ist es. Es bringt uns allen was und vor allen Dingen ist es auch nur der einzige Weg, auch immer wieder in den persönlichen Begegnungen, die wir haben, über diese Klischees hinwegzugehen, weil sonst entgeht uns ein großer Teil des Menschen, der uns gegenübersteht, weil wir ihm diese Anteile, die außerhalb der Geschlechtsrollenklischees stehen, nämlich eben nicht wahrnehmen, nicht anerkennen. Und damit geht uns viel Wertvolles im Leben verloren. Und Michelle und ich, glaube ich, kann das hier so offen sagen, ich schätze sehr die Zusammenarbeit mit dir, weil, ich sag's mal so ganz männertypisch, weil du einfach ein geiler Typ bist und es einfach Spaß macht, mit dir zu arbeiten, zu diskutieren und das eben halt auch genau authentisch, mit großem Herzen und auf Augenhöhe. Und das ist ja das, was wir auch weitergeben wollen.
Ja, ich kann nur zurückgeben. Also ich muss sagen, aus einem komplett weiblichen Team aus der Sozialarbeit in ein komplett männliches Team. Natürlich hatte ich erstmal so ein paar Bedenken, aber ich wurde sehr herzlich aufgenommen und ich diskutiere sehr gerne mit euch und bin froh, in eurem Team zu sein.
Ja, was soll man da noch sagen? Dankeschön. Und abseits von dieser, von diesen herzlichen Worten, Michelle, vielen Dank, dass du uns deine Zeit und deine Expertise zur Verfügung gestellt hast. Und wenn ihr mich jetzt nicht noch unterbrecht, würde ich jetzt so langsam den Abschlussjingle hochfahren.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da warst.
Das war der Podcast Echte Männer reden mit Rüdiger,
mit Jan
und Michelle.
Dann wünsche ich euch noch einen schönen Feierabend, liebe Menschen, und viel Freude bei dem auch immer, was ihr jetzt tut. Achso, genau, wenn ihr noch euch beschweren wollt, tut das bitte. Messt bitte genau die Sprechzeiten nach, ob es hier genauso viel weibliche Gesprächsanteile gab wie männliche, wer den schlechtesten Witz gemacht hat.
Die einzigen schlechten Witze.
Ja, naja, wie gesagt, Kritik, Shitstorms, Beschwerden, Lob und Kritik, wie immer wieder gerne an emr-podcast@skmev.de.
Sehr schön.
Sehr schön.
Das ist jetzt gerade jetzt gesagt, schönen Feierabend. Es gibt ja Leute, die hören diesen Podcast vielleicht zum Frühstück.
Ja, die machen ja auch irgendwann. Für Feierabend, Michelle?
Leider noch nicht. Ich werde noch eine Statistik auswerten.
Aber vielleicht vorher den